Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes bitten. Wir hören heute als Predigttext ein paar Verse aus dem Römerbrief aus dem 13. Kapitel. Da schreibt Paulus: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer dem Steuer gebührt, Zoll dem Zoll gebührt, Furcht dem Furcht gebührt, Ehre dem Ehre gebührt. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ein provokanter Text. Wie kann eigentlich Paulus so etwas schreiben? Wir haben vom römischen Hauptmann gehört, das war ja eine Ausnahme. In Rom sah es ganz anders aus. Da hatten die Christen, an die Paulus schreibt, eine Regierung vor sich, die bereits zur Christenverfolgung ansetzt. Eine Regierung, eine Obrigkeit, die brutal und machtgierig war und die später dann sogar Christen als lebendige Fackeln in den Straßen aufstellte. Ein ganz provokanter Text, auch für uns mit unserer Geschichte und mit einer Diktatur, die uns angesichts der vielen jüdischen Toten heute noch die Scham ins Gesicht treibt. Und gerade auch in der jetzigen Zeit wird viel diskutiert über die Anordnung der Regierung. Soll man gehorchen oder wollen die uns nur einzwängen? Ich spüre, dass die Verachtung den Regierenden gegenüber immer mehr wächst, teilweise sogar der Widerstand. Ein provokanter Text. Und gerade deshalb möchte ich mit Ihnen fragen, wie wir als Christen zur Obrigkeit stehen. Möchte mit Ihnen fragen, ob die Bibel uns an der Stelle Hinweise geben kann. Vielleicht kommen Sie jetzt oder haben in Ihren Gedanken ganz andere Bibelstellen, die dem, was der Apostel Paulus gesagt hat, offensichtlich widersprechen. Da denke ich zum Beispiel an die Bibelstelle: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5 steht das. Petrus entgegnet das dem Hohen Rat bei seiner Vernehmung. Und später haben gerade die ersten Christen eben den Befehl des Kaisers nicht befolgt und haben nicht den Kaiser angebetet, sondern ihren Gott. Und sie haben das sehr häufig mit ihrem Leben bezahlt. Und sie haben das getan, ganz gewiss auch mit diesem Wort des Petrus in den Ohren. Und wir können noch weiter in die Geschichte, auch in die biblische Geschichte zurückgehen. Daniel, er landet in der Löwengrube, eben weil er das Gesetz des Perserkönigs nicht befolgte und weiterhin den Gott Jahwe anbetete. Aber andererseits, gerade Daniel stand auch in Diensten des Königs. Das heißt, er war selbst Teil der Obrigkeit, auch Josef bei dem alten Pharao damals in Ägypten. Und etwas ganz Besonderes: auf dem Königtum des David liegt sogar eine göttliche Verheißung, die auf Jesus hinweist. Die Bibel zeichnet uns also ein sehr differenziertes Bild. Und da ist alles dabei. Auf der einen Seite der Widerstand gegen die Machthaber bis hin zum Mitregieren und ja sogar zur göttlichen Verheißung. Und das genau aus diesem Grunde werden wir für unsere Verhaltensweisen immer die passende Bibelstelle finden. Wir können nun eine Stellung zur Regierung haben, wie wir wollen. Wir werden immer die Bibelstelle finden, die wir dem anderen um die Ohren werfen können und können sagen, wir haben Recht. Und ich sage Ihnen schon von vornherein, ich werde dieses Dilemma heute auch nicht auflösen. Und trotzdem, trotz allem, lade ich Sie ein, mit mir einfach mal in der Bibel etwas tiefer nachzustoßen, etwas nachzustoßen, wie Gott sich das gedacht hat. Und da möchte ich mit Ihnen in die Urgeschichte zurückgehen. Da lesen wir ganz am Anfang in unserer Bibel, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Und wir lesen weiter, die Erde war wüst und leer. Und dann beginnt Gott Ordnung hineinzubringen. Er trennt Tag und Nacht, er trennt Erde und Meer. Er schuf dann die Tiere, und zwar jedes nach seiner Art. Also auch in einer Ordnung, ganz vieles der Schöpfung ist einfach ein Ordnungsschaffen. Er weist den Tieren den Lebensraum zu, die einen im Meer, die anderen in den Lüften. Und als er dann schließlich den Menschen erschaffen hat, beauftragt er ihn, über die Tiere der Erde zu herrschen. Und Zeichen dieser Herrschaft des Menschen ist, dass der Mensch den Tieren Namen geben soll. Also das ist ein Affe und das ist ein Elefant. Und an der Stelle lesen wir schon wichtige Grundsätze. Unser Gott ist ein Gott, der ordnet, der einfach von der Schöpfung her alles geordnet hat. Er lässt es nicht einfach laufen, sondern die Ordnung ist Teil seiner Schöpfung. Und wenn wir manchmal staunend durch die Natur gehen, dann ist es einfach dieses, dann entdecken wir diese Schönheit der Ordnung, die einfach Gott uns geschenkt hat. Aber dazu gehört eben auch Unter- und Überordnung. Da ist nicht Willkür, sondern Leben ist geordnet. Und später gibt dann ja dann Gott auch Gebote, damit eben auch unser Alltag nicht der Willkür unterworfen ist. Und nur so kann sich Leben entfalten. Und wir spüren, dass Tag für Tag, wo jeder macht, was er will, da ist Chaos und Ärger vorprogrammiert. Und da können wir als erstes festhalten, Gott ordnet. Aber genau diese Ordnung wird gestört. Der Sündenfall ereignet sich. Adam und seine Frau spüren sofort die Folgen ihres Ungehorsams. Sie verstecken sich vor Gott und dann werde ich hellhörig. Das Erste, was Adam nach dem Sündenfall tut, ist, dass er seiner Frau einen Namen gibt. Einen Namen geben. Das war doch eigentlich Zeichen der Herrschaft des Menschen über die Tiere. Aber in diesem Fall war die Namensgebung eben nicht Gottes Auftrag, sondern eine Folge davon, dass die Beziehung der Menschen, dass in der Beziehung der Menschen etwas kaputt gegangen ist. Der Mensch herrscht, wo er eigentlich nicht herrschen soll. Und an kaum einer Stelle des Lebens wird eben diese gestörte Ordnung Gottes so deutlich wie beim Thema Herrschaft. Auf der einen Seite ist es Gottes Schöpfungsordnung, die eben auch Über- und Unterordnung beinhaltet. Und auf der anderen Seite ist die gefallene Schöpfung, die sich genau gegen diese Herrschaft Gottes auflehnt und auch selber herrschen will. Und nun könnten wir miteinander die ganze Bibel durchlesen und wir finden genau diese Spannung überall. Ein Beispiel will ich noch kurz herausgreifen. Wir hören ja in der Bibel immer wieder, dass Gott Menschen in besondere Führungsaufgaben beruft. den Josef zum Beispiel oder später den Josua, die Richter. Und ganz besonders sticht da der Mose heraus. Mose, von Gott vorbereitet und berufen, führt er das Volk Israel über mehrere Jahrzehnte, sozusagen als Obrigkeit. Er ist der Chef. Und in seiner Berufung widersteht er dem Pharao ins Angesicht und führt das Volk mit Vollmacht aus Ägypten und durch die Wüste. Und seine Legitimation hat Mose nicht durch die Geburt, so wie die Monarchen, nicht durch das Volk wie die Volksvertreter, sondern Gott wollte ihn, hat ihn eingesetzt. Er ist sozusagen die Obrigkeit der Führer des Volkes Israel, weil Gott ihn wollte. Also etwas ganz Besonderes. Und nun ist es erstaunlich, dass gerade auch die Zeit der Wüstenwanderung die Zeit ist, wo das Volk rebelliert. Und zwar gegen diesen Eingesetzten, von Gott eingesetzten Führer des Volkes. Eine Geschichte der Rebellion gegen Mose und gegen Gott. Ich erinnere Sie nur an das goldene Kalb, wo das Volk unzufrieden ist, einen sichtbaren Gott will. Und Aaron schwingt sich zum Führer heraus und ist dem Volk zu Diensten. Und dann sind sie im Heiligen Land angekommen. Und wieder beruft Gott Menschen. Die Richter zum Beispiel, die dem Volk Israel helfen, vor den Feinden von außen sich zu wehren. Aber das Volk Israel ruft nach einem König. Es wird immer lauter. Ob es den Israeliten zu mühsam war, immer auf das Eingreifen Gottes zu warten, oder wollten sie einfach bloß einen starken Mann haben? Gott warnt jedenfalls das Volk deutlich vor den Konsequenzen, die die Institution eines Königtums mit sich bringt. Er sagt, der König wird Steuern einfordern, die Söhne werden seine Kriege führen, er und seine Leute werden sich bereichern auf Kosten des Volkes, er wird seine Untertanen zu Knechten machen, können Sie nachlesen, 1. Samuel 8. Und genau das passiert. Da sah Saul, der erste König. Er wird zwar durch Gott ausgewählt und durch Samuel gesalbt, aber ganz schnell wird deutlich, wie eng aneinander Macht und Machtmissbrauch liegt. Und so wird Saul wieder verworfen. Und auch das Königtum des David, so sehr wie da eine Verheißung Gottes, ja eine wirklich göttliche Verheißung drauf liegt. Trotzdem ist David vor Machtmissbrauch nicht frei. Erinnern Sie an die Geschichte mit der Bathseba. Das heißt, die Bibel lässt keinen Zweifel an der Sündhaftigkeit der Regenten und Könige. Und die Bibel zeigt uns, sie können auf der einen Seite zum Segen, zum riesigen Segen werden für das Volk, wenn sie Gottes Geboten gehorchen. Ein Beispiel dafür ist Josua, der Israel wieder zu Gott zurückführt. Aber auf der anderen Seite wird sie oft die Herrschaft von Gier und Machtmissbrauch begleitet. Und das kann teilweise das Volk in die Katastrophe führen, wie wir in der Bibel an der babylonischen Gefangenschaft sehen. Und es ist erstaunlich, dass auf der anderen Seite auch die Bibel mehrfach zeigt, wenn Herrscher ihrem Volk lieb Kind machen, wenn das Volk einfach so laut schreit, dass die Herrscher dem gehorchen, dass das auch, ja, dass es davon auch erschütternde Beispiele gibt. Zum Beispiel Pontius Pilatus, der sich einfach bei den Juden ein Stück einschmeicheln will, der stellt Barabbas vor das Volk und lässt das Volk zwischen ihm und Jesus wählen. Sie spüren vielleicht bloß an dem wenigen, was ich jetzt aufgeführt habe, dass es Beispiele zuhauf gibt. Beispiele, die die Sinnhaftigkeit, die absolute Sinnhaftigkeit menschlicher Herrschaft belegen, eben diese gute Ordnung Gottes, aber eben ganz genau auf der anderen Seite die Gefahren aufzeigen, wenn Herrscher ihre Macht ausnutzen und teilweise ihre Macht missbrauchen. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder von uns könnte jetzt Beispiele nennen in der Neuzeit oder in der Gegenwart für die eine oder andere Seite, für den Segen, den Regierende bringen können, aber genauso für das Chaos, wofür manche Regierungen verantwortlich sind. Und deshalb möchte ich es einmal so zusammenfassen. Menschliche Ordnungen sind Gottes Behelfslösung für eine gefallene Welt. Menschliche Ordnungen sind Gottes Behelfslösung für eine gefallene Welt. Ohne staatliche Ordnung geht es offensichtlich bei uns Menschen nicht. Aber die Bibel lässt gleichzeitig keinen Zweifel an der Sündhaftigkeit der Könige und Herrscher. Sie sind eben nur eine Behelfslösung. Und umso schöner ist es, dass die Bibel in der gleichen Deutlichkeit noch etwas anderes sagt. Unser Gott ist König über allem. Und das ist auch wie ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Gott hat alles in der Hand. Und er lenkt und leitet die Geschichte der Völker. Und da brauche ich hier bloß ein paar ganz markante Bibelworte anzuführen. Der Herr ist König, darum zittern die Völker. Psalm 99. Oder Psalm 2. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf wider den Herrn und seinen Gesalbten. Aber der im Himmel lacht ihrer. Da hört man so fast etwas fast Spöttisches raus. Die Könige toben, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Und Daniel, der sagt im Daniel 2, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke, er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Über allem steht unser Herr. Ja, mehr noch, dass Gott sogar die Herrschenden in seinen Dienst nimmt. Von Nebukadnezar, dem heidnischen König, sagt er sogar mal, Nebukadnezar, mein Knecht. Ich glaube, Nebukadnezar hätte die Krise gekriegt, wenn er das gehört hätte. Oder wir haben vor kurzem die Weihnachtsgeschichte gehört. Die Volkszählung des Augustus, die musste eben gerade dann stattfinden, als Jesus geboren wurde. Schließlich war Bethlehem als Geburtsort des Davids Sohns vorgesehen. Also dann nur ein paar wenige Beispiele. So, was sagt uns das nun? Wie gehen wir damit praktisch um in unserem Alltag, wenn unsere Gesellschaft momentan so ein gespaltenes Verhältnis zur Politik hat? Ich will es nochmal wiederholen. Menschliche Ordnungen sind Gottes Behelfslösung für eine gefallene Welt. Oder sagen wir es anders. Wir stehen auf der einen Seite zwischen der Unterordnung, weil eben Regierung von Gott gegeben und gewollt ist. Aber andererseits sind wir ihr eben nicht ausgeliefert, weil unser Gott auf jedem Fall darüber steht und weil wir ihm mehr gehorchen müssen als den Menschen. Wir stehen einerseits zwischen dem Wort des Paulus, das, ich zitiere es nochmal, die Obrigkeit Gottes Dienerin dir zu gut ist, und andererseits in der vielfach in der Bibel aufgezeigten Sündhaftigkeit von Königen und Herrschern. Wir stehen einerseits zwischen der Dankbarkeit, dass wir gerade auch in unserem Land vor Anarchie bewahrt sind, dass es da Menschen gibt, die die Geschicke unseres Landes lenken und leiten, und andererseits eben auch zwischen dem Stöhnen über den häufigen Eigensinn und den Machthunger von Menschen. Wir erleben sie Tag für Tag, die Behelfslösung Gottes in unserer gefallenen Welt. Soweit, liebe Gemeinde, meine Theorie. Es gäbe gerade über den biblischen Befund noch viel zu reden, aber ich denke, das würde die Möglichkeiten einer Predigt sprengen. Ich hoffe einfach, dass ich wenigstens die groben Linien aufzeigen konnte. Aber wir müssen das ja nun in unseren Alltag, in die Praxis umsetzen. Und da habe ich mich nicht umsonst für diesen ja etwas provokanten Text von Paulus entschieden und das an den Anfang gestellt. Diesen Text, wo das Wort drinne ist, was bei uns eine Redewendung ist. Ehre, dem Ehre gebührt. Und damit lehrt uns der Apostel einerseits die Achtung vor der Obrigkeit, aber andererseits auch, dass diese Achtung nicht die Achtsamkeit vor dem Machtmissbrauch aus den Augen verliert. Er lehrt uns sowohl die Anerkennung derer, die Verantwortung für das Land übernehmen, aber andererseits ohne von ihnen Perfektion zu erwarten. Und kurz zusammengefasst, die Bibel hilft mir persönlich, als erstes einen nüchternen Blick auf das Geschenk der Obrigkeit. Aber zweitens damit verbunden auch einen nüchternen Blick auf die damit verbundenen Gefahren. Und als drittes vor allen Dingen das feste Vertrauen auf den Herrn, der allein, ganz allein das letzte Wort spricht. Ja, vielleicht entlasse ich Sie heute mit mehr Fragen als Antworten. Wie gesagt, so ein Thema sprengt die Möglichkeiten einer Predigt. Aber für mich persönlich bleibt einfach unter dem Strich ein Ringen um die richtige Haltung. Und ich denke, wir werden als Gemeinde in konkreten Situationen nicht immer einer Meinung sein. Und ich gehe davon aus, dass wir auch als Gemeinde bei Wahlen ganz unterschiedlich unsere Kreuze setzen werden und dass wir auch als Gemeinde werden die einen manche Entscheidungen begrüßen und andere kopfschüttelnd ablehnen. Und vielleicht irren wir uns auch alle miteinander gewaltig in unserer Beurteilung. Kann sein. Aber ich persönlich möchte dankbar sein für die Obrigkeit, gerade auch in unserem Land. Es gibt auch vieles andere in der Welt. Und ich möchte Ihnen Achtung entgegenbringen. Das heißt nicht alles gutheißen, aber Achtung entgegenbringen. Und da möchte ich Sie an die diesjährige Jahreslosung erinnern, die uns zu Barmherzigkeit ermutigt. Und diese Barmherzigkeit, die gilt ja nicht nur den Hungernden oder den Armen oder den Flüchtlingen oder wem auch immer, sondern sie gilt für mich auch den Politikern und den Verantwortungsträgern, die in dieser herausfordernden Zeit auch in einer Zerrissenheit stehen. Und ich möchte ihnen gegenüber nicht unkritisch, aber barmherzig sein. Und vor allem über allem ist unser Gott der Herr. Über allem ist Gott der Herr, egal was in unserem Land passiert. Er und nur er hat das Zepter in der Hand. Und ihm allein will ich gehorsam sein. Und da nochmal eine Nebenbemerkung. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, weshalb ausgerechnet wir als Kirche zurzeit solche gewissen Sonderrechte genießen. Warum hat unser Staat uns die Freiheit gegeben, Gottesdienste zu feiern, obwohl überall alles zurückgefahren wird? Und das ist vielleicht ein Gedanke, vielleicht haben Sie eine andere Antwort drauf oder vielleicht auch gar keine. Aber wir als Gemeinde von Jesus und nur wir haben die Möglichkeit, für unser Land und für unsere Gesellschaft und für unseren Staat zu beten. Ob vielleicht unser Gott hier seine Herrschaft ausgeübt hat, weil er uns braucht, weil unser Land uns braucht, weil unsere Regierung uns als Christen braucht, um zu beten in dieser Situation, um zu beten für die Verantwortungsträger, auf welcher Ebene sie auch sind. Vielleicht braucht unser Land uns und unsere Versammlungen, unser Gebet im Moment umso nötiger. Es lohnt sich vielleicht, drüber nachzudenken. Aber bei allem, was in unserer Welt geschieht, was wir an Ereignissen erleben, was wir auch bei Menschen in Verantwortung beobachten, ich denke, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen Gottes Weisheit, um, wie heißt Jeremia 29, der Stadt Bestes zu suchen. Wir brauchen Gottes Heiligen Geist, um Fehlentwicklung in unserem Land zu sehen und wahrzunehmen. Und vor allen Dingen auch den Heiligen Geist, um als Gemeinde Gottes Wege zu gehen. Und ich möchte schließen mit einem Wort aus dem Jakobusbrief. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt. Ich weiß, für mich auch ganz persönlich, ich brauche die Weisheit Gottes, gerade in der jetzigen, oft undurchsichtigen Situation. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.